Heute zu Gast im Podcast ist der Mario, Co-Founder von Home Meal.
Einfach an handschriftlich, ich meine ausgedruckt, aber handschriftlicher Font, dann einfach normal an die Haustüren von Menschen geklebt. Und das hat unglaublich gut für uns funktioniert, vor allem in den Orten, wo wir ziemlich eine bestimmte Density von Köchen hatten. Das heißt, wir haben so, da haben sich so kleine Cluster aufgebaut sozusagen. Und auf diesen kleinen, sozusagen, ich weiß nicht, so 1 oder 1,5 Square Kilometer, das, wenn man so 5-6 Köche hat, hat das unglaublich gut funktioniert.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute haben wir Home Meal zu Gast. Wer ist Home Meal? Home Meal ist ein Marketplace für authentisch hausgemachtes Essen aus privaten Küchen in Berlin. Über welche Themen sprechen wir heute? Wir sprechen heute unter anderem über die Downloadzahlen, die Sign-up-Zahlen und die Bestellungen innerhalb von Home Meal. Außerdem erfährst du, wie sich Home Meal finanziert und wieso es eher wenig bezahlte Werbung schaltet. Zudem erzählt uns Mario, dass sie unter anderem schon einen Beitrag bei Galileo und RBB im Fernsehen hatten. Und hier erfährst du, was von beidem wie viele Downloads gebracht hat und wieso das RBB mehr gebracht hat als zum Beispiel der Galileo-Beitrag. In Bezug auf das Produkt Home Meal erfährst du, was nach dem Onboarding passiert und welche Prozessänderungen es in der Vergangenheit gab. Zum Schluss gibt Mario noch einen kurzen Einblick darin, worauf sie sich in Zukunft mehr konzentrieren wollen und warum das wichtig ist, um für sie skalierbar zu sein. Jetzt hören wir wieder in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Mario. Freut mich, dass du da bist heute.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Home Meal, vor kurzem noch Home Meal Deal, jetzt Home Meal ist euer Projekt. Erklär mal kurz in eigenen Worten, was macht ihr mit Home Meal?
Ja, wir sind ein klassisches Marketplace sozusagen. Auf einer Seite haben wir Supply, das heißt, wir ermöglichen unseren Köchen und Köchinnen aus privaten Küchen ein Business aufzubauen, mit Kochen natürlich. Und auf anderer Seite haben wir unsere Demand-Seite, unsere Kunden, die gerne authentisches und selbstgemachtes Essen möchten und schätzen.
Sehr gut, das alles bringt ihr auf dem Marktplatz zusammen, was aber auch erhältlich ist als App in beiden Stores, ganz normal. Im App Store sowie im Android Store. Ja, erste Frage, die ich spontan an dich habe. Hast du dir schon mal selber Essen über deine App bestellt?
Sehr oft, klar.
Sehr oft, okay.
Ich denke, das ist einfach, das muss man doch machen, oder?
Ja, müsste man eigentlich schon. Ich meine, jetzt im Prinzip könntest du auch lügen, aber davor gehe ich jetzt nicht aus. Was hast du bestellt?
Uff, ich habe schon sehr unterschiedliches gegessen. Es ist auch zum Beispiel wenn wir angefangen haben, wollte ich auch unsere erste Partner, unsere erste Küche kennenlernen. Und dann bin ich tatsächlich durch Berlin gefahren, zu denen nach Hause, einfach ein bisschen Küche gecheckt und einfach diese sozusagen erste Relations aufzubauen mit denen, weil die haben uns ja unglaublich viel geholfen, was an deren Seite wichtig ist und so weiter und so fort. Und natürlich ist dann auch Tasting dabei gewesen und natürlich aber auch dann in späteren Zeiten, auch jetzt noch, ich würde sagen, ich bestelle schon so einmal pro Woche oder einmal pro zwei Wochen manchmal, je nachdem, wie das funktioniert, dann was von unserer App. Ist ja auch ein gutes Quality Management zu machen.
Ja, das stimmt wohl. Tasting kommen wir gleich nochmal zu. Ganz kurz noch dazu, gibt es so einen Favorite, der sich für dich so herauskristallisiert hat an Essen, was du super gerne bestellst?
Es ist schwer zu antworten. Ich würde sagen, ich mag echt sehr viele verschiedene Küchen. Ich bin jetzt auch so jemand, der gerne zum Streetfood geht, aber auch zu Sternenrestaurant. Das heißt, es ist alles dazwischen. Ich koche auch selbst sehr gerne. Das heißt, ich habe jetzt es ist einfach schwer für mich, jetzt einen Favorite zu sagen.
Okay. Gibt's wohl ganz viele.
Gibt's ein paar.
Ja, das glaube ich. Ja, dann lass uns doch mal auf eure Journey ein bisschen zurückblicken. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wann seid ihr überhaupt mit Home Meal gestartet? Und du machst das Ganze natürlich nicht alleine, sondern auch noch mit ein paar Kollegen mehr. Kannst ja mal kurz einen Rundumblick geben. Wann seid ihr gestartet? Wie viele Leute seid ihr? Die wichtigsten Infos.
Sehr gerne. Wir sind zwei Co-Founders, ich und Martin. Und wir haben sozusagen letztes Jahr in April mit ganzer Ideation angefangen. Das heißt, es war als Idee und dann natürlich haben wir ein bisschen Research gemacht, Kundeninterviews gemacht, dann durch Sommer erst ein Prototype, das hat Martin gemacht, war dann auch in unserem Tech-Part unterwegs und natürlich sehr viel auch mit verschiedenen Ämtern gesprochen, Ordnungsämter, Lebensmittelaufsichtsämter, das waren echt so 4, 5, sogar 6 Monate echt auf täglicher Basis eine von den wichtigsten Topics für uns. Und dann haben wir, wie gesagt, durch Sommer sozusagen ersten Durchbruch geschafft im Tempelhof Schöneberg. Und von da könnten wir dann sozusagen die erste Test dann im Dezember starten. Dazwischen haben wir noch Berliner Startup Stipendium gewonnen. Ist eigentlich ziemlich wichtiger Fakt hier, weil ist schon ein sehr, sehr cooles Ding, wenn man das bekommt. Und dann haben wir sofort unser Team von 2 auf 4 gemacht. Das heißt, 2 neue Leute sind dazugekommen. Und genau, eigentlich seit Dezember sind wir dann im Markt. Wir haben ständig Growth gehabt. Genauso wie wir am Anfang nicht sicher waren, ob Corona positiv oder negativ für uns war. Eigentlich war man am Anfang ganz negativ für uns auch, weil alle Restaurants waren zu und alles. Und wir haben gesagt, oh, wer geht jetzt nach Hause sich Essen zu holen, ja, wenn die Restaurants wegen Hygiene zumachen. Aber dann jetzt, wenn ich jetzt zugucke, war Corona doch positiv für uns, für unser Business Model. Und genau, wir sind jetzt mittlerweile 7, 8 Leute im Team. Und okay. Genau, ja.
Ja, das heißt also, einen ganz guten Startpunkt habt ihr euch rausgepickt. Wenn man darauf zurückwählt und sich das einfach mal anschaut. Jetzt hast du gesagt, ihr seid 2 Co-Founder, 7 Leute. Jetzt noch wichtige Info. Habt ihr das Ganze aus einer Eigenfinanzierung finanzieren können oder habt ihr ein Investment reingeholt?
Wie gesagt, ganz am Anfang, die ersten Monate war das sozusagen durch unsere Eigenfinanzierung.
Ja.
Dann ab Oktober sozusagen, das war dann im Sommer und dann September war dann letzten Pitch und so und dann ab Oktober ging dann Berliner Startup Stipendium los. Das heißt, wir haben da 96.000 geholt sozusagen,
okay,
also als Grant, no equity given sozusagen. Das heißt, das war auf jeden Fall super, super cool und dann im Juni haben wir dann sozusagen die erste auch andere Runde oder die zweite Runde, je nachdem, dann zusammenbekommen.
Und das war dann schon eine Seed? Oder in welcher Kategorie?
Ja, ich würde so ungefähr Pre-Seed sagen. Ja.
Also 6-stellig schon?
Das war 6-stellig, ja.
Ja, also wahrscheinlich einfach 6-stellig. Einfach nur um den Rahmen
zu schaffen. Nee, war schon ein bisschen mehr. War schon ein bisschen
mehr. Da war schon mehr, okay.
Ja, ja. Ja. Aber wie das viel war auch. Mehr? Na, es waren keine 100.000 nur.
400.000.
Ein bisschen weniger.
Okay, jetzt haben wir einen guten Standpunkt.
Sehr gut.
Okay, ja, ist ja auch wichtig. Ich meine, am Ende muss man die Leute auch bezahlen, die in seinem Team sind, ne? Und das muss auch schon irgendwie zustande kommen. Aber lass uns jetzt ein bisschen mehr über Homeal sprechen.
Ja.
Denn jetzt hat man die meisten Rahmenbedingungen. Fehlt jetzt eigentlich nur noch einmal darauf zu achten und zu schauen, wie viele Nutzer habt ihr denn auf beiden Seiten? Denn ihr habt ja die Köche einmal, hast ja eben schon erklärt, und natürlich einmal die Bestellen. Unter anderem könnte natürlich auch ein Koch jemand sein, der auch noch bestellt. Das heißt, das will man nicht ausschließen. Wie, an welchen Zahlenregionen befinden wir uns da auf beiden Seiten?
Genau. Wir sind, wie gesagt, ganz am Anfang, wir haben so angefangen, dass wir sehr lange bei zwischen 20 und 30 Köche waren.
Okay.
Das heißt auch noch jetzt bis April, Mai. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt versuchen wir das ein bisschen skalieren. Wir sind momentan bei circa 60, 65 Köchen. Und
okay.
auf Kundenseite haben wir insgesamt, gehen wir Richtung 20.000 Downloads, was dann ein bisschen weniger an Signups macht, das, keine Ahnung, 16, 17.000 Users sozusagen.
Okay, Und jetzt ist auch ganz wichtig zu verstehen, standortbasiert, das heißt also, der Koch muss ja schon, also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich in Düsseldorf seid, ne?
Genau, so ist es. Es ist jetzt auch noch, es ist noch ein bisschen krasser eigentlich, sonst, wir sind erstmal nur in Berlin. Und warum ja. ich gesagt habe, also, dass es noch ein bisschen krasser ist, ist es halt, dass wir sozusagen bis jetzt rein Selbstabholung-Business sind. Das heißt, okay. alle Zahlen, die wir, was wir bis jetzt gemacht haben, war echt nicht mit guter Convenience für die Menschen, ja, für die Endkunden sozusagen, aber irgendwie halt doch alle die, die bis jetzt geordert haben, so weit überzeugt, dass die das auch bereit waren zu machen, selbst abholen. Genau, und das heißt, wir sind in 8 von 12 Bezirken in Berlin aktiv.
Mhm. Okay. Mit 8 von 12 Bezirken. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, also es war schon klar, dass es deutlich mehr Nutzer auf Bestellerseite gibt, als es auf jeden Fall Köche gibt. Das ist ja schon klar. Jetzt hast du gesagt, 20.000 Downloads, so 16.000, 17.000 Sign-ups. Wie viele von diesen Sign-ups bestellen denn tatsächlich auch Essen dann bei euch?
Wir haben jetzt insgesamt... Ich weiß jetzt nicht ganz genau eine Zahl, aber ich würde sagen, so zwischen 6.000 und 7.000 Bestellungen gehabt.
Ja. Okay.
Ja. Ich habe jetzt auch nicht direkt, wie oft jetzt genau wer bestellt hat, aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass schon ziemlich viele, die sozusagen ready waren, unsere App downloaden, auch dann tatsächlich Kunden geworden sind, weil man muss auch dazu sagen, dass wir eigentlich auch bis jetzt noch kein Paid Marketing gemacht haben. Wir haben echt sehr viel, sehr lokal, alles sehr viel mit Flyers und natürlich sehr viel auch mit Media. Das heißt, sehr großen Teils von denen, der auch dann irgendwann mal keine Benutzer von App jetzt sozusagen mehr sind, waren halt, dass die uns auf Galileo zum Beispiel gesehen haben oder irgendwo auf CDF. Und die waren halt von Düsseldorf oder München oder sowas. Ja,
ja klar.
Und für die natürlich dann machte nicht so viel Sinn, irgendwas noch mit App erstmal sich anzufangen.
Ja. Aber es ist also, ich denke mal, im späteren Verlauf würdet ihr die KPI ja kennen, aber sagen wir, ihr habt 6.000 Leute, die, also die Frage, die ich nochmal stellen muss, 6.000 Bestellungen. Da werden aber auch Leute bei sein, die ja mehrmals Essen bestellt haben. Kennt ihr auch die Zahl an Leuten, die wirklich bestellt haben von den 16.000? Also sind das dann zum Beispiel nur 2.000 oder nur 1.000, weil viele vielleicht auch schon, die bei euch sind, öfter bestellen, was ja für euer Produkt spricht. Das heißt also, wie sieht das da aus? Kennt ihr da die Zahlen oder noch nicht?
Ich kenne die Zahl jetzt tatsächlich nicht. Das heißt, okay. Wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, wäre das jetzt, würde ich vielleicht ganz falsch sagen. Ich meine, was ist ganz falsch? Aber ich würde schon sagen, dass wir da, es ist jetzt auch schwer für mich zu sagen, aber so zwischen 2.000 und 3.000 würde ich schon sagen.
Okay, das heißt also, okay.
Oder nee, ein bisschen weniger. Ich würde sagen zwischen 1.100 und 2.500.
Ja, okay. Denn wichtig ist ja auch rauszufinden, wie oft jemand und regelmäßig etwas bei euch bestellt. Denn das zeigt ja auch, wie sehr die App genutzt wird, was ja dafür spricht. Und vielleicht kannst du noch ganz kurz erklären, du hast jetzt schon gesagt, Selbstabholer, also der Kunde, der bestellt, muss das Essen auch selber abholen beim Koch, weil es ja auch ein privater Koch an sich ist, ne? Bei ihm zu Hause. Wie bezahlt er dann? Cash oder per App dann?
Genau. Erstmal ist es so, dass beim Selbstpickup, Selbstabholung immer Cash bezahlt war, weil am Anfang wir einfach so ein Momentum hatten, dass wir haben gesagt, okay, versuch echt wirklich lean zu bleiben. Wir haben auch gesagt, okay, wir nehmen keine Provision von den Köchen. Das heißt, die haben echt sehr viele von unseren Köchen haben echt schwere Zeiten gehabt in Corona sozusagen. Ja, haben wir echt gesagt, okay, wenn wir jetzt bei 200 oder 300 Bestellungen jetzt keine Ahnung 400 oder 500 € pro Monat verdienen oder nicht, macht jetzt für uns keinen so riesengroßen Unterschied. Aber dadurch hatten wir echt richtig gute Partners an unserer Seite, die uns auch unglaublich viel geholfen haben. Ja. Das heißt, es war wirklich so, wie du gesagt hast, Cash, aber natürlich dann mit Rechnung über App und alles. Das heißt, alles war durch die App, nur dann bei der Abholung war dann halt Bezahlung mit Cash.
Und jetzt mittlerweile nehmt ihr dann auch eine Provision davon, ne? Also es ist genau. Ja quasi wie ein klassischer Lieferdienst dann.
So ist es, genau. Genau. Wir sind jetzt, wir nehmen 15% sozusagen. Wir sind aber auch dabei, jetzt langsam die Lieferung zu implementieren. Das heißt, das ist unser nächstes großes Projekt.
Mit eigenen Fahrern dann?
Das ist noch nicht zu 100% definiert, deswegen
okay.
Lasse es erstmal noch.
Ja, offen. Okay. Ja, also ich glaube, das wird ziemlich schwierig, da das richtige Passende zu finden. Ich denke mal, weil das ist ja dasselbe Problem wie Lieferheld oder sonst etwas hat. Vielleicht haben die, jetzt ist es ja kein Restaurant mehr, sondern es ist ein privater Haushalt oder ein privater Koch, der wird keinen Lieferanten haben oder so.
Ja, aber wir werden das ein bisschen anders machen. Das heißt, wir werden das ein bisschen, wie sagt man, simpler machen. Und zwar, wir werden ein oder zwei oder drei auf einen Punkt Hubs, Logistikzentrum haben, wo dann die Köche das Essen dahin bringen. Und von da organisieren wir entweder intern oder extern, durch externen Partners dann Last Mile Delivery an Kunden. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr jedes Restaurant zu jedem Kunde, wie das Volt und Lieferando und Ähnliches machen, sondern wir haben dann halt ein Hub und von da machen wir dann halt Last Mile. Mhm. Das heißt, dass wir dann auch natürlich ein bisschen anders vom ganzen Operations her, aber das ist unser Plan.
Ja, und das heißt, das mit den Hubs finde ich gar keine schlechte Idee. Dann müssen die Leute dann natürlich auch dahin kommen. Ja, werden wir in Zukunft dann nochmal sehen, wie sich das ausläuft. Wie sieht das aus? Gibt es irgendwie einen Mindestbestellwert? Oder kann ich jetzt einfach sagen, ich hätte gerne Bratkartoffeln und die kann ich mir dann abholen. Und die kosten dann 5 Euro.
Jetzt funktioniert so, dass wir haben zwei verschiedene Meals auf unserer App, zwei verschiedene Optionen. Also einmal ist es aktives Meal, das heißt, wenn Koch für einen Zeitpunkt, ich weiß nicht, zum Beispiel Mittwoch zwischen 3 und oder 15 und 18 Uhr sozusagen stellt, uploadet, dann, wenn du es bestellst, dann kannst du es auch sofort sozusagen, ich meine, weißt du, sofort, aber in einer halben Stunde abholen oder halt heute bestellst und dann morgen abholen, genau, das heißt, funktioniert. Und es gibt halt dann auch Pre-Order. Das heißt, es gibt Gerichte, die schon mal von einem Koch angeboten worden sind auf unserer App und du kannst dann als Kunde da draufklicken und sozusagen Zeit und Portion einstellen, als Order abgeben und dann hat unser Koch die Möglichkeit, das zu akzeptieren oder zu declinen.
Okay, verstehe. Ja, ziemlich simpel eigentlich. Da kann sich der Koch... Kann sich der Koch im Prinzip eine eigene Speisekarte aufbauen, ist auch nicht so schlecht. okay, super. Dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen zu den Aktionen, die ihr gefahrt habt, um auf die knapp 16.000 oder 17.000, wie viele es auch immer sind, Registrierungen zu kommen. Denn das war ja auch vielleicht nicht der einfachste Weg ever. Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr wart zum Beispiel bei Galileo, hat aber natürlich, denke ich mal, für einen großen Boost gesorgt, aber auch in Städten, wo ihr gar nicht seid, was halt wenig bringt, ist ungefähr dasselbe wie mit Gorillas. Bei mir in Düsseldorf liefern die halt zu mir nicht nach Hause. Das heißt also, bringen mir die im Prinzip gar nichts. Die liefern nur in zwei Stadtteile hier in Düsseldorf. Oder ich glaube mittlerweile 3, aber nicht in meinen. Wie seid ihr denn zu diesen 16.000 Nutzerzahlen gekommen, aus Marketing-Sicht, sodass die Leute erstmal die App kennenlernen? Das heißt ja immer noch nicht, dass sie etwas bestellen. Dafür sorgt ihr das Produkt, darauf können wir gleich eingehen. Was habt ihr denn gemacht, um erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen bei Leuten, dass sie sich die App downloaden?
Genau. Das war am Anfang ganz interessant, weil wir haben echt sehr viel auf dem Feld gewesen sein. Das heißt, wir waren echt im Winter, das heißt, du musst dir vorstellen, zwischen Dezember und Februar sozusagen, März auch noch und bestimmt April auch, aber echt so jede Woche draußen. Wir haben 1:1 Flyer verteilt zu den Menschen, wir sind rumgelaufen, auch die echt so angesprochen und da ging es echt in erster Reihe nicht so viel um okay, wie viele Downloads bekommen wir jetzt von 100 verteilten Flyers, sondern es ging vielmehr um die Reaktion auf dem Gesicht von Menschen zu sehen. Ja? Was sagen die? Keine Ahnung, viele haben gesagt, ja, okay, ich habe volle Nase von klassischen Lieferdiensten, weil alles irgendwie gleich schmeckt. Oder die haben gesagt, ey, voll coole Idee, ich würde gerne jemanden von Nachbarschaft unterstützen. Der Dritte hat wieder gesagt, ey, cool, ich war vor 2 Jahren in India und kann hier im indischen Restaurant keine Gerichte finden, wie ich es damals in Indien gegessen habe. Ja? Mhm. Und das hat uns echt unglaublich viel geholfen, um unsere Zielgruppe zu verstehen. Und das war sozusagen so ein als erstes Schub. Ja? Das hat dann irgendwie auch funktioniert. Das heißt, natürlich sind wir dann echt in die Straßen, da wo die ersten Köchen waren, rumgelaufen, versuchen, verschiedene Wege mit Leuten zu sprechen, zu schaffen. Und dann irgendwann mal, würde ich sagen, so Februar, März, ging dann mit ersten Media-Auftritten los. Das war dann echt ziemlich heftig. Erstmal war das Berliner Zeitung. Und dann, ich weiß nicht, aber am meisten ist es so, dass wenn dann ein fängt an, von dir zu sprechen oder schreiben, dann machen das auch alle anderen noch. Und dann ging echt super schnell. Das heißt, dann die zweite war, da waren wir dann bei RBB hier in Berlin, dann und dann dritte als Galileo, als Größte, und dann nochmal später CDF. Und dann, das war echt so 3, 4 Monaten, wo es wirklich sehr viel um Media ging. Und wie du auch alleine sagtest, natürlich, wenn du jetzt irgendwo in Galileo bist, bekommst du Downloads halt nicht nur von Berlin, was jetzt nicht so optimal ist. Aber auf anderer Seite ist es auch so, dass wenn du jetzt erstmal 3 Monate altes Startup bist und ProSieben Galileo kommt zu dir und sagt, ey, können wir 11 Minuten Beitrag über euch zu machen und das geht am Freitag um 19 Uhr beim Primetime los, sagst du auch nicht nein.
Auf keinen Fall. Also die sind auf euch zugekommen, ja?
Zu keinem Media sozusagen. Natürlich am Anfang hat Martin 20 E-Mails rausgeschickt, einfach hat Info@ alle möglichen Newspapers, und dann, wie gesagt, mit BZ ging dann los und dann Berliner Zeitung und dann noch, ich weiß gar nicht mehr, was alles war, und dann sozusagen, genau, dann sind dann RBB und dann Galileo, aber wir haben für keinen von diesen Dingen bezahlt. Das heißt, ich meine, man kann ja auch gar nicht bezahlen. Das ist dann halt jetzt nicht, okay, ich werfe jetzt 20.000 in Paid Marketing, sondern das ist halt etwas, was du jetzt nicht unbedingt bezahlen kannst. Okay, gut, wenn du jetzt Sat1 als Investor bekommst und die sagen dir, also super, hier hast du jetzt so und so viele Minuten auf dem Fernseher für so und so viel Prozenten, aber das war bei uns auch nicht der Fall. Das heißt, das war echt organisch und das war schon sehr krass und intensiv auch für uns.
Ja, das glaube ich. Aber im Endeffekt hat es euch gut getan, denn kannst ja nochmal sagen, auch wenn es gestreut über Deutschland ging, werden viele Berliner dabei gewesen sein, bin ich mir sehr sicher.
Ja.
Wodurch ihr einen sehr, sehr guten Boost bekommen habt. Habt ihr das mal, also ich bin mir, also du kannst es ja nicht komplett auswerten, aber du wirst auf jeden Fall einen hohen Peak gehabt haben an dem Tag, wenn Galileo ausgestrahlt worden war. Kannst du denn ungefähr sagen, was glaubst du, was ist dabei so rumgekommen, so aus deinem Gefühl, weil komplett messen kannst du es nicht, es sei denn, ihr hättet einen Gutscheincode bei Galileo platziert, womit man es so ein bisschen nachmessen kann, ne?
Ja, nee, ich meine, genau, das hat einen Nachteil, ja, zum Beispiel, wenn du Flyers verteilst, kannst du einfach QR-Code geben und dann bekommst du, wie viel Mal das gescannt wurde, aber bei Galileo, ich würde sagen, eigentlich war Galileo gar, ich meine, natürlich war es krass, ich würde sagen, so, es ging Richtung 3000 oder sogar ein bisschen mehr, ja, 3000 Downloads, würde ich sagen, aber ich denke, es war noch krasser, wenn wir bei RBB Abendschau waren, das heißt echt Berlin-Brandenburg, das hat uns eigentlich, obwohl das eigentlich echt Freitag 19 Uhr und 11 Minuten bei ProSieben echt krass ist, aber ich denke, dass, ich weiß gar nicht, ob das 3 oder 4 Minuten bei RBB Abendschau waren hier, ich denke, die haben uns auch sogar an Zahl von Downloads noch mehr gebracht. Und es war schon krass dann zu sehen im Backend in den letzten halben Stunden 3.900 aktive Users, ja, in den letzten 30 Minuten.
Geil.
Genau, ja. Natürlich sieht man das auch dann in Orders und Feedback und alles. Das war dann natürlich schon sehr interessant.
Auf jeden Fall. Also ich denke, gehe mal davon aus, RBB, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber ich denke mal, das wird nur im Umkreis von Berlin gezeigt, was auch sinnvoll ist, dass es wahrscheinlich auch zu mehr Downloads geführt hat.
Genau.
Wobei man dort unterscheiden müsste, wurde zum Beispiel in dem Beitrag von Galileo auch gesagt, dass ihr nur in Berlin seid, ist halt ein großer Unterschied, ne? Weil wenn jetzt jemand aus Düsseldorf, wie ich das sieht und merkt, da wurde gesagt, alles klar, die sind nur in Berlin verfügbar, dann lade ich mir die App halt gar nicht runter, ne?
Ich denke, die haben das erwähnt, aber du weißt ja, wie es ist. Es gibt Leute, die gar nicht zuhören und es gibt Leute,
Ja,
die
natürlich.
doch trotzdem
Das
irgendwie
testen wollen.
curious sind.
Und das
Genau.
muss ja auch nicht schlecht sein, denn immerhin haben sie schon mal deine App gedownloadet, ja? Selbst wenn du die dann, kannst du sie später leichter bespielen, muss man einfach so sagen. Habt ihr
Genau.
denn neben den PR-Sachen in Bezug auf Zeitung, Werbung, Fernseh noch irgendwas gemacht? Jetzt hast du zwar gesagt, ihr habt noch keine Paid-Channels belegt, aber habt ihr noch auf noch ein Pferd gesetzt, was ihr gestartet habt, um viel Traffic auf die App zu bekommen?
Ja, es, wie gesagt, dann irgendwann mal April oder so, natürlich, du kannst jetzt Medien nicht die ganze Zeit haben, ja, obwohl das, oder zumindest nicht so große Medien, ja. Und gleichzeitig haben wir auch sowieso die ganze Zeit Flyers auch gemacht. Dann natürlich in, auf ein bisschen anderem Niveau. Das heißt, wir haben das dann schon nicht mehr jetzt 1:1 gemacht, sondern schon am Anfang, ich weiß es gar nicht mehr, welche U-Bahn durch Berlin fährt, aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich kurze U3 oder U4, der so nur durch Schöneberg-Tempelhof fährt. Es gibt so 5 Stationen oder so. Wir haben alles beklebt am Anfang. Das heißt, das war schon ein bisschen diese Guerilla, schon
Ja.
ziemlich crazy. Das war als erstes. Und dann haben wir echt einfach handschriftlich, ich meine, ausgedruckt, aber handschriftlicher Font, dann einfach nur mal an die Haustüren von Menschen geklebt. Und das hat unglaublich gut für uns funktioniert, vor allem in den Orten, wo wir ziemlich eine bestimmte Density von Köchen hatten. Das heißt, wir haben so, da haben sich so kleine Cluster aufgebaut sozusagen. Und auf diesen kleinen, sozusagen, ich weiß nicht, so 1 oder 1,5 Square Kilometer, wenn man so 5, 6 Köche hat, hat das unglaublich gut funktioniert. Ja? Einmal ist es natürlich, wir haben ein bisschen auf Social Impact gespielt und auf Corona, Leuten zu helfen. Und du weißt ja, wie es ist, Leute helfen gerne anderen. Das heißt, das war ein. Und die zweite Sache war auch, dass das dann, obwohl nicht so guten Vielfalt und Convenience wie durch Lieferando oder Volt da war, war aber anscheinend immer noch genug Vielfalt und Bequemlichkeit da, dass die Leute dann doch es bestellt haben und alleine rausgegangen sind und das abgeholt haben.
Ja, also ich meine, wie oft hat man nicht irgendeinen Zettel von irgendjemandem Neuen in seiner Post, der wieder neues Essen liefert? Ob Pizza, egal was es ist. Ich meine, ich finde, das, was ihr macht, ist bis jetzt gemacht habt, ist keine außergewöhnlichen Sachen. Aber ich finde es geil, weil ihr die Beine in die Hand genommen habt und Sachen gemacht habt. Und das ist ein super Beispiel, dass es auch extrem einfach funktioniert. Es muss nicht immer super kompliziert sein, sondern man muss einfach die Beine in die Hand nehmen, nach draußen gehen, und da ihr habt euch daran orientiert, was auch viele sonst so einfach machen, was auch passt zu Essen bestellen, weil, wie gesagt, wie oft hast du in deinem Postfach irgendwas von jemandem, der neues Essen liefert und die Leute sind genervt davon und dann bietet ihr denen eine neue Möglichkeit und das hat anscheinend sehr gut funktioniert.
Das hat sehr gut funktioniert. Einmal, wie schon, was wir gerade gesprochen haben bei Medias, weil dadurch, dass wir in die ganze Corona-Negativität echt eine von den wenigsten positiven Sachen, vor allem in Gastronomie waren, ja, das. Und die zweite Sache natürlich dann auch später bei Flyers. Die Leute haben nicht so viele Möglichkeiten gehabt, eins. Und zweitens, wie ich schon erwähnt habe, diesen Support Your Local war
Ja.
unglaublich stark. Ja, hat
Ja.
unglaublich großen Power gehabt. Und ganz kurz, zum Beispiel, das ist 100% interessant für dich. In echt, wir hatten Wochen gehabt, sogar so, ich würde sagen, so 2, fast sogar 3 Monaten, wo ein Flyer 1,5 Download gemacht hat.
Geil. Ja, finde ich unglaublich stark. Also das Support Your Local. Dadurch wurde ja auch eine Community aufgebaut im Endeffekt, ne? Das Ganze perfekt emotionalisiert, an die man hier rüber, ja, gebracht. Ich kenne Leute, die haben
aus der Gastronomie ganze, da sind ganze Plattformen entstanden, nur für Gutscheincodes für Restaurants, damit die überleben. Und ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, was ihr gemacht habt. Ja, und das hat dann am Ende auch zu den 20.000 Downloads beziehungsweise 16.000 Nutzern geführt. Viel PR, Guerilla-Marketing, indem man selber auf die Straße geht, dort was verteilt.
Und jetzt etwas noch?
Ja.
Und etwas noch? Und zwar, ich weiß nicht, ob wie du dich mit anderen diesen ähnlichen Geschäftsmodellen kennst, aber zum Beispiel auch bei allen diesen sehr erfolgreichen großen Players, die dann nach Uber und nach Airbnb dann auch in Amerika angefangen haben, auch bei uns war das der Fall, und zwar, dass wir haben sehr viel Supply Drives Demand gemacht. Das heißt, unsere Köchen hatten schon sehr viel, oder viele davon hatten schon Kunden, ja, oder hatten schon ein WhatsApp-Channel, keine Ahnung. Es gibt eine Köchin, die ein Kind in Kita hat, und in dieser Kita gab es 30 andere Familien, und die haben einen Kita-WhatsApp-Channel gehabt, und zweimal pro Woche hat diese Köchin dann, eine von unseren Partnerinnen zum Beispiel, dann gepostet, hey, ich koche morgen das, ist da jemand, der das bestellen würde? Ja, das heißt, es ist sehr ähnlich wie damals, zum Beispiel mit Airbnb, wo Leute schon Apartments oder Teile von Apartments auf Craigslist gelistet haben. Mhm. Ja, es ist auch bei unserem Businessmodell hat unglaublich viel oder ist schon passiert und es passiert immer noch. Ja, und das war auch so ein, ich weiß, ich kann jetzt schwer sagen, was jetzt prozentual uns das gebracht haben, aber auf jeden Fall diesen Supply Drives Demand war auch ziemlich interessant für uns oder ist immer noch interessant.
Ja, ich glaube, da könnt ihr in Zukunft sehr viel machen, auch in Bezug auf Referral, ne? Jemanden empfehlen, support your local ist da auch wieder das Stichwort. Habt ihr auch bewiesen, dass ein Flyer 1,5 Downloads generiert hat und so weiter und so fort. Aber das ist ja am Ende das, was dazu führt, dass Leute in die App erstmal kommen. Ist aber dann natürlich auch nur 50%, denn dann geht es ja am Endeffekt nur, dann bringt es ja etwas, wenn eine Bestellung reinkommt. Alles andere ist ja Humbug und interessiert eigentlich niemanden. Denn das würde den Köchen nicht weiterhelfen, wird den quasi den Brei, wie nennt sich dieses Sprichwort?
Ich bin kein Deutscher, ich kenne das nicht.
Ja, okay. ich weiß es nicht, obwohl ich Deutscher bin. Mir fällt das Wort gerade dafür nicht ein. Naja, ist ja auch egal. Versüßt den Brei? Nee, irgendwie anders. Egal. Bringt den Köchen am Ende nichts, weil sie verdienen damit kein Geld, und am Ende bringt es dem Nutzer auch nichts, weil er möchte halt lokales Essen von Köchen haben, und bringt euch nichts, weil ihr damit nicht das Produkt liefert, was ihr eigentlich liefern wollt. Dann lasst uns doch mal für die nächsten 10, 15 Minuten, die wir jetzt vielleicht noch haben, darauf eingehen, was passiert denn quasi nach dem Download? Muss man ja wahrscheinlich, also man kommt in die App rein, was passiert dann? Muss ich einen Account anlegen? Vielleicht kannst du mir erzählen, ab dem Moment, wo ich die App das erste Mal öffne, was passiert mit mir als Nutzer, der Essen bestellen möchte, nicht als Koch?
Genau. Du kommst da rein, du musst dich natürlich einloggen sozusagen. Wir haben uns am Anfang entschieden, dadurch, dass wir noch nicht ganz wussten, was das für uns bedeutet, wenn wir jetzt App einfach so lassen, sind wir immer noch mit sozusagen ein Profil erstellen, am meisten durch Facebook oder Google sozusagen. Und dann bist du einfach auf dem normalen Marktplatz, auf dem Hauptscreen. Mhm. Wo hast du dann verschiedene Tage? Jetzt haben wir heute, morgen, übermorgen, das heißt 4 Tage. Ja? Und dann siehst du unten einfach Gerichte. Es gibt, wie gesagt, Gerichte, die jetzt heute sozusagen zum Bestellen sind. Sozusagen on demand. Es gibt Köche, die on demand sind tatsächlich. Und es gibt natürlich dann etwas, was du dann für morgen bestellen kannst. Genau. Und ganz unten gibt's natürlich diese Pre-Orders, was ich vorher schon gesagt habe. Natürlich kannst du dann an den Köche auch klicken, beziehungsweise kannst du die ausfiltern. Ja, es geht alles basierend auf die Entfernung, weil das sehr leider oder nicht leider sehr relevanter Punkt ist in unserer App,
ja,
vor allem bis jetzt gewesen. Das heißt dann, du kannst dann Köche gucken, draufklicken. Vor allem kannst du dann, was uns auch ein bisschen unterscheidet, du weißt, wer diese Person ist, du weißt, wer für dich kocht, du weißt, was ist deren Geschichte, du weißt, warum bieten die genau dieses Essen an, was die anbieten, und dann gehst du einfach in Order und bestellst und dann, wie gesagt, dann im nächsten Schritt musst du das abholen.
Mhm. Okay, das, was ihr ja wahrscheinlich im ersten Schritt versucht, ist auf jeden Fall, dass er das, also der First Strike, was es quasi ist, ist ja, dass er will ja Essen bestellen. Ne? Dadurch monetarisiert ihr euch auch am Ende. Also das ist euer Ziel. Und das am besten natürlich relativ häufig. Am besten am Tag 3-mal, dass er gar nicht mehr selber kocht. Wenn man das jetzt mal so nimmt. Das, was aber dazu notwendig ist, ist ja, dass er überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, was er denn essen will. Denn vielleicht weiß er das noch gar nicht. Könnte ich mir vorstellen. Also wäre ein klassisches Szenario bei mir. Ich weiß oft gar nicht, was ich essen will. Das heißt also, die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, wofür sorgt dir im ersten Schritt in der App, damit der Essen bestellt?
Ich würde sagen, auf jeden Fall müssen da gute Fotos sein und auf jeden Fall muss da gute Description sein. Das heißt, sozusagen, wir verkaufen, ich meine, was ist verkaufen, aber wir erklären das ja auch zu unseren Köchen. Du musst dir vorstellen, unsere Köche sind jetzt nicht alle unbedingt Businessleute. Es gibt viele, die sehr gut kochen, aber jetzt nicht unbedingt wissen, wie man eine Beschreibung von einem Gericht zusammenpackt. Ja. Und da geben wir denen auch Support, weil wichtig ist, es muss Foto stimmen und es muss letztendlich auch stimmen, was dann da drin ist. Dass man zum Beispiel echt die Ingredients wirklich detailliert aufschreibt, Allergen und so weiter und so fort.
Mhm. Das heißt also, meines Erachtens nach sind das auf jeden Fall, er muss Essen erstmal sehen.
Genau.
Das heißt also halt Bilder.
Genau. Und halt, wie gesagt, Entfernung ist sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall, weil er muss auch selber abholen, das darf man nie vergessen.
Ja.
Das heißt, es bringt ihm ja nichts, wenn er jetzt noch 40 Minuten dafür fährt, da kann er dir auch selber was zu essen machen. Das geht wahrscheinlich schneller. Sondern es muss unmittelbar in der Nähe sein. Das heißt also, das Erste, was er sieht, sind Essensvorschläge oder Köche. Macht ihr das denn, also versucht ihr schon herauszufinden im Onboarding, was er gerne essen möchte?
Nein, es ist kein Onboarding, wie wenn du jetzt, ich weiß es nicht, ein Abnehmen-App oder sowas runterlädst, wo dich erstmal nach Kilos und nach alles Mögliches fragen. Es ist einfach, wie gesagt, einfach ganz normales Login zu Facebook und Google und dann geht's schon sozusagen in die tägliche Menüs rein.
Ja, ich frage deshalb, weil, also es geht ja eher mehr darum, wie leitest du den Nutzer dorthin, Essen zu bestellen? Das ist ja euer Job, das zu verstehen. Ja. Und dafür müsst ihr natürlich auch verstehen, was er essen möchte. So, und es gibt sehr nervige Onboarding-Prozesse, wo du 1000 Sachen gefragt wirst, aber es gibt auch gute Onboarding-Prozesse, wo du kannst ihn auch nur simpel danach fragen, auf was er Hunger hat. Ne? Und dann werden ihm halt nur Gerichte angezeigt, basierend darauf, was er angibt. Zum Beispiel Chinesisch, sag ich jetzt einfach mal. Oder Italienisch wird ihm dann angezeigt. Ne? Denn am Endeffekt willst du ihm ja das vorschlagen, damit er bestellt, worauf er auch Hunger hat. Weil er würde ja nie etwas bestellen, worauf er keinen Hunger hat. Wenn er gerade nicht Italienisch essen will, dann würde er niemals Italienisch sich auch nur anschauen. Und das, was ich damit meine, ist, dass man ihn halt so einfach es geht dorthin führen muss, zu verstehen, was er überhaupt bestellen möchte, damit er am Ende des Tages auch bestellt.
Genau, aber die Sache ist, man möchte ja auch nicht immer das Gleiche essen. Zum Beispiel, wenn wir beim Onboarding-Prozess jetzt jemanden fragen, ey, bitte zeig mir kein Italienisch. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass diese Person, wenn der jetzt nach 3 Wochen App öffnet, dass immer noch keinen Bock auf Italienisch hat. Ja? Das heißt, wie gesagt, einmal ist Entfernung und die zweite sind dann halt Filters. Einmal ist Entfernung sehr wichtiger Punkt. Und die zweite Sache ist halt, man kann ganz schön oben im Filter eingeben, was für eine Gerichte, ob das jetzt, keine Ahnung, glutenfree oder vegan oder sowas ist, das gibt eine App.
Ja. Mhm. Ja, für mich, also ich denke mal, da müsste man ein bisschen rumspielen, ne? Aber ich würde schon sagen, jemand, der sich gerade für die, ich meine, kannst du nicht immer wissen, dass wenn er sich gerade die App runterlädt, ob er jetzt auch was essen will, ja, das ist halt einfach unglaublich schwierig, das zu wissen. Aber das muss ja nicht heißen, dass du ihn jedes Mal abfragst, sondern vielleicht einfach für seine erste Bestellung. Dass du ihn vielleicht nur im ersten Onboarding-Prozess danach fragst, was er gerne isst. Das heißt ja nicht, dass er in Zukunft nur noch Italienisch angezeigt bekommt. Sondern
Ich weiß, was du meinst. Ja, am besten wäre, dass wir wirklich wissen, wer Champions League am Dienstagabend guckt und dass er immer Pizza dabei isst. Das wäre natürlich perfekt, aber so weit sind wir noch
exakt
nicht.
Exakt. Ja, das ist mir schon klar. Aber das sind ja Spielereien, deswegen frage ich ja. Ne? Also, weil oft ist es halt so, dass du in den Produkten halt sehr oft alleine gelassen wirst und du darfst halt nicht davon ausgehen, dass sich dein Nutzer irgendwie selber zurechtfindet, sondern eigentlich musst du ihm halt an die Hand nehmen, wie auch immer, und ihn dahin führen, dass er bestellt. Und das gilt es halt rauszufinden. Wenn du weißt, der isst super zu 80% gerne Italienisch, dann würde es halt keinen Sinn machen, ihm jetzt Indisch anzuzeigen, wenn er noch nie Indisch bestellt hat. Ne? Außer er will vielleicht mal was Neues ausprobieren. Aber auch dafür gibt es dann andere Möglichkeiten. Das heißt also, ihm werden Essensvorschläge angezeigt, nicht basierend darauf, was er angibt, weil er gibt nichts an, sondern er sieht wahrscheinlich einfach nur coole Fotos von Köchen, die Essen bereitstellen. Was macht er dann, wenn ihm das gefällt? Also dann klickt er auf eins drauf und dann, wie geht's dann weiter? Also wie sieht der Bestellprozess dort aus?
Genau, wie gesagt, die nächste ist Add to Cart. Dann hast du ganz normales wie E-Commerce halt Cart und dann bist du sozusagen nochmal im Menü von Koch für diesen Zeitpunkt, ja, in diesem Zeitpunkt, wo er sozusagen die erste Essen bestellt hat, eingeworfen und dann kann man noch zweites oder drittes Gericht auswählen, dann geht man in Cart und da entscheidet man dann sozusagen Abholzeit, wann man das gerne abholen möchte und dann Order und das war's.
Okay, wenn Barzahlung, ne, hast du ja gesagt, geht das denn, kann er trotzdem auch online bezahlen? Oder ist nur Barzahlung aktuell?
Wir haben internal schon Release, wo wir das schon haben. Aber external geht jetzt sehr, sehr, sehr bald raus.
Okay, das heißt also, ich gehe mal davon aus, er wird es dann irgendwie mit PayPal bezahlen können oder Kreditkarte.
Ganz normal.
Die gängen wie im einfachen E-Commerce. Ja, genau. Okay, und dann bestellt er und beziehungsweise dann geht es ja eigentlich nur dahin, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass nach der Bestellung nicht wie bei Lieferheld gesagt wird, ey, der ist auf dem Weg, dort befindet er sich, sondern du wirst dem ja wohl sagen, hier musst du hin, um dein Essen abzuholen.
Genau, wir haben da schön Google Maps integriert, du kannst einfach da draufklicken, bist du dann sofort in Google Maps, ist auch Weg sozusagen implementiert, das heißt, du weißt genau, wie du dahin kommst. Und sonst, auch das zum Beispiel hat uns unglaublich viel geholfen, auch das wird sich in Zukunft sicherlich ändern, aber zum Beispiel, wir haben ganz am Anfang wirklich, dadurch, dass wir sehr, sehr lean angefangen haben und sind immer noch, aber trotzdem haben wir WhatsApp zum Beispiel als
Chat-Methode
implementiert. Das heißt, alles geht zum Beispiel, du hast einfach einen Klick und es öffnet sich schon in WhatsApp direkt Gespräch oder Chat mit dem Koch, kann sofort irgendwas schreiben. Das heißt, es geht dann sehr viel, dann auch sehr simpel weiter sozusagen. Ja, die können sich dann irgendwie, ey, ich komme doch 5 Minuten später oder ey, dein Essen ist ready oder weißt du, diese Kleinigkeiten.
Kurze Abstimmigkeit.
Hat bis jetzt super funktioniert.
Ja. Cool. Okay, wie hat sich der Prozess so über die letzten Monate geändert? War der schon immer so oder hat sich das komplett gewendet?
Was jetzt in letzter Zeit sozusagen dazugekommen ist, ist diesen Card. Am Anfang haben wir keinen Card gehabt. Das heißt, jetzt kannst du sozusagen, am Anfang war sozusagen jedes Gericht war ein Order. Das heißt, Card ist jetzt dazugekommen. Online-Payment-System ist jetzt, wie gesagt, echt in letzten Schritten, bevor das auch rausgeht. Und jetzt, was wir jetzt im nächsten ändern, ist natürlich dann dazu, dass jetzt Delivery dazu kommt, wird das vorne nicht mehr jedes einzelne Gericht gezeigt wird, sondern halt genauso wie bei Volt oder Lieferando halt Restaurants, nur dass Restaurants in unseren App dann halt die Köche werden. sozusagen. Das heißt, die werden dann echt die Küche in die erste Stelle setzen und dann halt hast du halt Tag, okay, an diesem Tag gibt's diese Küche und dann halt klickst du auf Koch und dann hast du halt verschiedene, hast du halt Menü von diesem Koch mit verschiedenen Gerichten.
Okay, und auf dieselbe Art und Weise habt ihr auch die Köche bekommen? Oder mussten die unterschiedlich angegangen werden?
Wie genau meinst du, ob wir das...
Also, du hast ja jetzt erzählt, wie es quasi dazu kam, die Leute zu bekommen, die Essen bestellen.
Ah, okay, du meinst jetzt genau das ganze Prozess von Marketing und allem jetzt.
Genau, also zum Beispiel für den Koch, sieht das da in irgendeiner Art und Weise anders aus? Auch vom Onboarding her, bei den ganzen Prozessen, die ihr dort hattet?
Ah, okay. Ich würde so sagen, dass natürlich unser Onboarding-Prozess jetzt nicht komplizierter sagen, aber es hat halt mehr Sachen, weil wir dann auch natürlich mehr und mehr Informationen haben. Wir haben uns mehr und mehr auch mit verschiedenen Ämtern ausgetauscht. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen komplexer geworden, wie es im Januar war, was auch komplett normal ist. Aber gleichzeitig versuchen wir das echt so simpel zu halten wie möglich. Das heißt, die müssen natürlich im ganzen Onboarding, die müssen alle Dokumente vorweisen, Gewerbeanmeldung, rote Karte, Lebensmittelhygieneverordnung und so weiter und so fort. Wir checken das, ja, wir checken das. Qualität wird gecheckt. Und dann natürlich, es gibt ein sozusagen halbe Stunde Call, manchmal geht das auch 45 Minuten, 1:1, wo wir dann zu den Köchen echt erklären, wie die Gerichte hochladen, was muss passieren, wenn die eine Bestellung bekommen. Einfach das Ganze, wie es ist. Das heißt, die bestellen auch alleine auf die Kundenseite. Das heißt, dass die wirklich verstehen, wie das Ganze dann auch im Real funktioniert.
Ja, ich gehe mal davon aus, ihr testet wahrscheinlich auch die Gerichte, oder? Weil ihr könnt ja nicht einfach jeden drauf lassen. Wenn das Gericht nicht schmeckt, dann...
Genau. Obwohl, es ist so natürlich, auch da ist es ein bisschen unterschiedlich. Auch da ist es ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Köche, die wirklich Profiköche sind, ja, die 20 Jahre sozusagen in wirklich guten Restaurants gearbeitet haben und sagen, hey, ich würde noch sehr gerne jetzt kein Koch oben haben, sondern ich würde gerne ein bisschen kreativer sein oder ich würde gerne noch was, noch backen oder irgendwas und das mit anderen teilen. Und es gibt da natürlich Köche, wo man schon echt sehr checken muss, was die da sozusagen machen. Ja, aber gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass es ist ein Marketplace, wo alle Leute auch komplett ganz normal Ratings geben können. Und da muss ich echt sagen, bin ich super, super, super happy und proud, dass echt alle Köche so bei 4,8 oder 4,9 oder sogar 5 Sternen sind.
Cool. Ja, das ist schon sehr wertvoll. Denn am Ende geht's klar, mit Skalierung kommt dann irgendwann, also mit der Skalierung brauchst du mehr Leute, aber du darfst halt auch die Qualität nicht verlieren, ne? Weil ich gehe mal davon aus, euer Kunde, der Essen bestellt, ist sehr happy, solange das Essen schmeckt. Wenn das Essen halt öfters anfängt nicht zu schmecken, verliert man den halt auch ganz schön schnell. Das könnte sogar auch nur bei einem Essen passieren, ne? Das darf man nie vergessen, dass das so auch passieren kann, weil er sich dann vielleicht denkt, ja, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, verlasse ich jetzt mal, ne? Und dann musst du ihn wiederholen. Das heißt also, das ist schon schwierig. Versucht ihr denn auch die Leute, jetzt hast du ja gesagt, du bestellst so einmal die Woche Essen, versucht ihr denn die Leute auf eine gewisse Art und Weise auch dazu zu animieren, wiederzukommen, um neues Essen zu bestellen?
Meinst du jetzt Kunden?
Ja.
Quasi für Retention.
Beziehungsweise natürlich auf der einen Seite bleiben, damit wir nicht so einen Mix machen, bleiben wir mal kurz bei den Köchen. Die müsst ihr ja auch, also ich denke mal, die kriegen ja auch Benachrichtigungen, wenn die Bestellung reinkommt, ne?
Genau, klar. Ja, die Sache ist zum Beispiel auf die Kirchseite, wenn ich ganz kurz etwas dazu sage, was du jetzt vor einer Minute gesagt hast. Natürlich wissen wir, dass Quality Management unglaublich wichtig ist, ja? Weil die Sache ist, wenn jetzt ein Koch von uns schlecht gekocht hat, sagt keiner, oh, der Koch ist wirklich nicht gut, aber App ist perfekt. Ja? Das heißt, alle sagen, ey, bei Homebuild brauchst du nicht mehr bestellen. Ja? Weißt du so, das ist klar. Das ist 100% klar. Und das muss auch meiner Meinung nach zu jedem Marktplatz in diesen Form klar sein. Ja?
Ja.
Und natürlich ist Quality Management da unglaublich wichtig. Und wir geben jetzt noch viel mehr Wert darauf, um unser Partner auch successful zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt sozusagen ein bisschen in diesen Partner Success Management rein, ja, wo jetzt von Fotos, von Marketing bis zu allem, nicht, dass wir das bis jetzt nicht gemacht haben, aber jetzt werden wir echt noch ein bisschen mehr in die Richtung machen, denen zu helfen. Auch wie man mit Kunden kommuniziert, was also dieses kleinen Personal Messages, wenn die bei den Bestellungen und sowas, das machen alle Unterschied. Das haben wir bis jetzt auch herausgefunden und das werden wir jetzt, das müssen wir nur noch ein bisschen optimieren und ein bisschen skalierbar machen.
Ja, ihr dürft ja auch die Köche nicht verlieren. Also der Koch bringt euch ja nichts, wenn er keine Bestellung bekommt. Weil irgendwann springen die Köche ab und dann bringt das halt auch wenig, ne?
Ja.
Ja, wie sieht das dann, dann können wir jetzt so nochmal kurz zu den Nutzern zurückkommen, also vorletztes Thema gerne. Wie kriegt ihr die Leute wieder in die App zurück, dass sie mehr bestellen? Was macht ihr da?
Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, wir haben da noch kein Referrals ins System implementiert bis jetzt. Ja, das ist natürlich, Referrals ist auf einer Seite, dass man die neuen Nutzer bekommt, aber gleichzeitig kann man auch mit verschiedenen Loyalty-Programs und alles dann auch die Retention nach oben pushen. Das müssen wir noch machen. Was wir machen, ist ganz simpel in Form von Newsletter, in ganz simpel Form von, was wir auf Social Media machen, dass wir versuchen, Köche mobilisieren, dass die auch von deren Seite versuchen, deren Kunden auch zu mobilisieren. Und das sind halt am meisten die Sachen, die ich jetzt zumindest jetzt im Kopf habe.
Ja. Okay, das heißt also, natürlich versucht ihr die wieder zu bekommen, ist ja relativ klar. Da kann man sehr viel mit Daten halt auch arbeiten und einfach mal zu gucken, wie oft bestellt denn jemand, in welchen Rhythmus bestellt derjenige das Essen. Das kann man auch mit Aktionen machen, das auch mit einzelnen Köchen verbinden, auch vielleicht Aktionen der Köche. Ich glaube, da kann man schon sehr viel auf die Beine stellen. Ich finde, ihr habt schon eine sehr, sehr gute Reise hingelegt und das Beispiel, was du erzählt hast, zeigt halt, dass es nicht immer kompliziert sein muss und dass auch vieles einfach funktionieren kann. Und ich liebe einfach. Deswegen hat es mich sehr gefreut, mit dir eine Folge auch aufzunehmen, Mario. Und ich wäre sehr gespannt, vielleicht nochmal in einem halben Jahr zu reden und zu gucken, was sich dann bei euch getan hat. Denn jetzt habt ihr gerade so eine Schwelle durchbrochen und ich denke mal, auf euren nächsten 6 Monaten wird einiges passieren, worüber man dann auf jeden Fall nochmal reden kann und dann so ein bisschen Revue passieren lassen kann, was in den letzten 6 Monaten passiert ist. Das würde mich sehr freuen.
Ja, ebenso. Sehr gerne komme ich nochmal.
Das freut mich. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Falls da draußen ja jemand in Berlin wohnt und Homebuild ausprobieren möchte, findet er den Link zur App in den Shownotes. Und falls jemand sich mit dem lieben Mario connecten möchte, bezüglich Kooperationen, whatever, findet natürlich den Link zu seinem LinkedIn-Account auch in den Shownotes. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt schon mal und lasse dir das letzte Wort, Mario. Und sage bis zur nächsten Episode. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Vielen Dank. Hat mir gefallen.